Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Heute ist Michael Schneider mein Gast. Man muss sagen, zum zweiten Mal übrigens. Vor über 30 Jahren, da ist er als 19-Jähriger ausgewandert nach Kanada. Er besitzt in British Columbia zwei Outfits und ich denke, bei denen, die regelmäßig hier den Podcast hören, macht's jetzt Klick. Denn er setzt sich dort für die indigenen Jugendlichen ein, hat tolle Projekte auf die Beine gestellt, wo er die Jugendlichen für den Jagdtourismus ausbildet. Und es gibt da tolle, neue, positive Entwicklungen, über die wir heute so ein bisschen sprechen werden. Erstmal ganz herzlich willkommen, Michael Schneider. Schön, dass du da bist.
Ja, super. Vielen Dank.
Du, wir haben ja eigentlich so eine Startrubrik bei uns im Podcast. Die würde ich jetzt einfach heute überspringen, weil du ja schon mal hier warst. Und zweimal ist irgendwie doof, finde ich. Oder? Lassen wir weg.
Ja.
Okay, also es geht direkt los, Michael. Erstmal nochmal zur Erklärung. Deine Programme, die du da auf die Beine gestellt hast, wie muss man sich das vorstellen? Was tust du da mit den Jugendlichen?
Ja, wir sind seit 35 Jahren als Outfitter, also Jagdreiseveranstalter, aktiv in British Columbia und haben eigentlich von Anfang an sehr mit den Ureinwohnern zusammengearbeitet. Leute, die uns auch viele Dinge beigebracht haben, vom Bootfahren durch Flüsse und auch die Jagd und das Gebiet und die Trails und die Geschichte und so weiter. Und haben über die Zeit hinweg immer mehr und mehr eine Zusammenarbeit gesucht und auch wie wir als Unternehmen, wo wir auf denen ihrem Land unsere Tätigkeiten machen oder dort jagen, auch tiefer mit dem Stamm oder mit den Stämmen zusammenzuarbeiten. Und da hat sich eine Freundschaft oder mehrere Freundschaften gebildet, aber die eine mit dem Häuptling und seiner Frau und der Familie, wo wir dann schon längeren Stunden um Lagerfeuer herum diskutieren über die Jugend und die hohe Selbstmordrate, Drogen, Alkohol und, was halt eben dort sehr viel vertreten ist, viel, viel mehr, wie wir es sonst gewohnt sind oder kennen und wie wir da eben als Tourismusbetrieb und Jagdreiseunternehmen positiv eventuell uns einfügen könnten. Und dann hat sich halt eben die Idee gebildet, die Jugendlichen, die da eventuell Interesse haben und auch schon Talente haben und auch schon Erfahrungen haben, mit in das Geschehen mit einzubinden. Und dann kam Corona und dann hatten wir 2020 einfach gar keine Gäste und hatten dann sehr viel Zeit, uns um die Jugend zu kümmern und haben dann 4 Jugendliche aufgenommen, Jungs, und angefangen, dass wir also am Anfang erstmal einen Monat draußen waren mit denen und uns erstmal kennengelernt haben. So hat es angefangen.
Okay, also das heißt, tatsächlich so richtig durchgestartet bist du mit deinem Programm für die Jugendlichen mit der Pandemie?
Ja, man sagt ja immer, manchmal haben schlechte Dinge auch positive Seiten und schwierig zu verstehen, aber ist tatsächlich jetzt, wenn man so im Nachhinein zurückblicken darf, heute, also dieses Jahr haben wir zum ersten Mal wieder, ich sag mal, eine volle Saison mit Gästen. Letztes Jahr war so, ja, ich sag mal was, 10% aktiv und er ist erstmal voll. Und ja, wir können jetzt tatsächlich sagen, dass die Jungs auch so eingearbeitet sind und auch das verstehen. Und ja, während unseres Gesprächs wirst du sehen, warum die jetzt auf einem ganz anderen Level sind schon.
Ja, also das ist jetzt dann ja wahrscheinlich auch so, dass die da jetzt richtig mit anpacken müssen, ne? Jetzt geht's wieder richtig zur Sache bei dir im Outfit und du bist ja, denke ich jetzt mal, auch auf die Hilfe der Jugendlichen angewiesen, die schon deine Programme durchlaufen haben. Das sind ja zwei unterschiedliche Programme, ne?
Ja, nee, nicht wirklich. Ich meine, wir machen mittlerweile so viel. Aber grundsätzlich ist es so, dass Driftwood Valley Outfitters, wir veranstalten Jagdreisen. So, es fängt im Frühjahr an mit der Bärenjagd und dann im Sommer hindurch machen wir Arbeiten an unseren Hütten, Trails, Ausrüstung, Booten, Motoren, was alles instand gehalten werden muss. Und dann im Herbst, relativ früh im August, fangen wir dann an mit der Schneeziegenjagd, dann geht es dann in die Elchjagd über und dann die Elchjagd überlappt sich auch teilweise schon mit der Fallenjagd und dann ab 1. November geht die Fallenjagd los. Im Winter sind normalerweise dann die Messen angesagt und dann danach nochmal etwas Fallenjagd und dann ist im April so eine Übergangsphase, wo nicht viel geht und dann da geht es dann mit der Bärenjagd wieder los. Und in dieses ganze Geschehen zwischendrin haben wir mittlerweile auch uns einen Ruf verschafft bei anderen Völkern oder Stämmen, die uns auch fragen. Und wir dort auch, ich sag mal, ich fahre auch dahin und stelle das ganze Programm vor und dann die schauen nach, wie sie es eventuell bei sich auch verwirklichen können, um halt eben der Jugend eine andere Perspektive zu bieten, die auch sehr in ihrer Tradition und Kultur nahe sind und verbunden sind und Sinn macht. Und zusätzlich dann haben wir dann auch im letzten Winter zum Beispiel die ganze Schulklasse oder die ganzen Schulklassen in Tacla, die geht von, die ganz kleinen hatten wir nicht draußen, aber dann bis zum 9. Schuljahr, die Kinder hatten wir alle mit draußen auf der Trapline. Und dann gibt es noch ein zweites Programm, was Tacla selber macht. Und da unterstützen wir auch, soweit wir können.
Und gibt es von ganz bestimmten Jugendlichen vielleicht auch, wo du jetzt sagst, okay, bei dem speziell oder bei ihr speziell freut es mich besonders, was wir da erreichen konnten. Also gibt es da konkrete Beispiele von Jugendlichen?
Ja, gibt es sicherlich. Und die sind, wie soll man sagen, halt immer auch schwierig darzustellen, weil es dann auch sehr schnell sehr persönlich wird und in den familiären Herausforderungen, die die Familien haben, wird es dann relativ schnell kompliziert. Die Kinder oder diese vier Jungs, die wir haben, sehen das Programm und auch die Familien sehen das Programm als sehr positiv. Ist ein positiver Einfluss auf die Kinder und das Heranwachsen und auch das Programm steht ja auf drei Beinen. Das eine ist mal das Geschäftsleben, was wir denen beibringen, der Tourismus, die Dinge, die wir auf dem Land tätigen und auch die ganzen Arbeiten drumherum, von der Produktentwicklung her, das Vermarkten, die Gestaltung, dann auch das Veranstalten der Reise. Und dann kommt der zweite Teil ist halt eben die kulturellen und traditionellen Dinge, die dort vom Stamm selber übertragen werden und auch von den Elders, also vom Altenrat und auch der Häuptling selber ins Camp kommen und Dinge, Geschichten erzählen, Traditionen übermitteln, auch Zeremonien, bei denen wir teilnehmen. Und der dritte Teil ist die Schulausbildung. Das ist am schwierigsten, weil die Schule ist sehr schwierig bei den Kindern anzubringen. Das ist, die waren auch nicht in der, die haben hier und da Schule gemacht, aber die sind nicht auf dem Level, dem sie sein sollten. Das ist ganz schwierig. Und da eben ein Verständnis zu bringen, dass sie lernen und wissen auf einmal, oh, deswegen muss ich das wissen und lernen, weil das kannst du auch umsetzen nachher. Mhm. Und ist notwendig.
Okay, also total ja, Praxisbezug dann quasi. Und wie lange sind diese Jugendlichen dann immer unter deinen Fittichen? Also wie lange dauert so ein Programm?
Die Planung ist, dass sie 3 Jahre das bei uns sind, wie eine Lehre. Das Modell kam eigentlich aus der Idee heraus, eine Lehre zu entwickeln in einem Berufsbereich, der sonst keine Ausbildung hat, außer Zertifikate oder Prüfungen, die man ablegen muss als Guide, Jagdprüfung, Waffenschein und so weiter. Und aber für das Guide zu sein selber ist keine richtige Ausbildung da. Und das unter diesem Obhut ist das Ganze entstanden, halt eben eine volle Ausbildung darzustellen. Und die sind also praktisch dann, wir sind jetzt bei 3 Wochen, 2 Wochen Rhythmus. 3 Wochen sind sie mit uns unterwegs und dann 2 Wochen zu Hause. Und in diesen 2 Wochen zu Hause werden Schularbeiten gemacht. Und ja, und jetzt gehen wir auf 2 Wochen und 2 Wochen Rhythmus und werden dann sehen, dass die Schule etwas mehr ein Teil des Programms wird, weil es sehr wichtig ist und sie das jetzt auch langsam sehen und wissen, warum sie eigentlich zur Schule gehen sollten.
Und sag mal, was sind das für Distanzen, die Kinder da zurücklegen, von ihrem Zuhause zu dir in dein Outfit, wo die untergebracht sind oder wo die dann arbeiten, mitarbeiten?
Der Stamm selber ist eigentlich mitten, ja, am Rande des Reviers. Wir haben 2 Reviere, so ist ziemlich dazwischen. Wir fahren dann, ich sag mal, 5 Stunden bis in die Stadt und dann nochmal 4 Stunden nach Westen, nach Smithers, heißt die Stadt, und fliegen dann von dort aus raus. Das sind schon teilweise große Distanzen, um dort rauszukommen, teilweise mit Schneemobil im Winter, 20, 30, 40, 50 Kilometer, bis wir dann, je nachdem, an welchem Camp sind. Ja, aber das sind hier keine, das ist in Europa, ich sag mal, Dinge, die dort wichtig sind oder Hürden sind, sind hier keine. Das ist hier ein Ding der Normalität.
Du, und sag mal, jetzt vom Durchhaltevermögen deiner Jugendlichen, also du hast mit 4 angefangen und hast immer noch 4 oder gab es da auch so ein paar Abbrecher?
Es gab 2. Also es sind von den 4, mit denen wir angefangen haben, 2 bei uns noch und werden das auch durchstehen, werden dann auch, so sieht es mal aus, für uns dann auch arbeiten in bestimmten Positionen. Der eine eher als Unterstützer bei der Logistik und fahren und Dinge holen, bringen und auch in der Küche. Und der andere ist durch und durch Jäger und war erst 15, aber der ist schon voll dabei, als Guide mitzuwirken oder als Helfer von einem Guide mitzuwirken. Hat unheimlich Talent und Instinkt und Passion. Die anderen 2, der eine hat seine Mutter verloren, ist dann zur Familie zurückgezogen, ist in der Schule wieder. Den haben wir dann ersetzt. Und der 4., den wir ersetzt haben, ja, der hat Probleme, die wir nicht lösen können und helfen können, ohne irgendwelchen andere Betreuung, die halt eben dann vom Chef her nicht mehr passt. Und der braucht andere Hilfe.
Okay, und ist er dann auch ersetzt worden? Also sind es jetzt nach wie vor 4 Jungs?
Es sind nach wie vor 4 Jungs. Wir haben eine lange Warteliste. Ja. Wir werden immer wieder darauf angesprochen von Eltern, die auch Kinder haben, die noch nicht in dem Alter sind, die sagen, wir möchten unbedingt, dass unser Kind in euer Programm dann reinkommt und können wir da schon mal uns anmelden. Also der Erfolg und der Bedarf ist da und der ganze Stamm, die ganzen Familien sind alle sehr positiv dem Ganzen gewidmet, auch der Staat und bereitet uns auch Unterstützung dabei. Und heute ist der 10. Mai, möchte ich gerne erwähnen, dass wir eigentlich heute unseren 2-Jahres-Jubiläum haben. Wir haben also jetzt schon 2 Jahre bei uns, wie gesagt, 2020 haben wir angefangen.
Okay, aber das heißt, deine Jungs sind in einem Jahr fertig und dann beginnt auch erst ein neuer Ausbildungszyklus für die Neueinsteiger. Also du machst jetzt nicht parallel 3 Jahrgänge.
Naja, so formell ist es noch nicht. Die Idee war so, aber das Leben kommt immer anders, wie man denkt. Die Kinder werden weiterhin dabei bleiben. Das wird wahrscheinlich nochmal, weil sie dann auch zu jung sind, erst mit 16. Der eine wird dann 18 sein von den 2. Der darf erst ab 18 auch führen. Er wird dann weiterhin mit als, ich sag mal, in einer Art wie von Geselle mitlaufen, andere Dinge machen, was sie jetzt schon machen, ob das jetzt vom Wildbrett Bergen ist, über halt eben das Kanu paddeln und mit in die Berge gehen, nochmal extra Proviant bringen und so. Also schon voll dabei, aber darf noch nicht alleine raus mit dem Gast. Ja, dann werden die so übernommen.
Okay, aber ich meine, es sind ja tolle Entwicklungen. Und ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht alle, die bei dir die Ausbildung machen, übernehmen können, aber du bist ja sicherlich auch gut vernetzt mit anderen Berufsjägern, die ja auch Bedarf haben an gut ausgebildeten Outdoor-Guides beispielsweise, oder?
Ja, gute Leute werden immer gesucht. Das weiß jeder, der mit Angestellten zu tun hat, dass man immer gute Leute unterbringen kann. Und das ist in dieser Welt hier nicht anders. Die es schaffen und sich auch engagieren. Und das Ganze ist ja auch so, ich sag mal, vielanbietend, ob das jetzt von Automechaniker oder Kleinmotorenmechaniker oder Buschpilot oder jemand, der die Administration mag, von der Büroarbeit her. Das Ganze ist sehr vielfältig und dazu kommt, dass wir natürlich auch durch unsere Kunden auch andere, ich sag mal, Zweige anbieten können, die dann auch sagen, wow, der ist gut drauf, den könnte ich bei mir auch gebrauchen. Ob das jetzt in irgendeinem Waffenbetrieb ist oder Optik, also alles, was mit Jagd zu tun hat, die Gäste, die bei uns auch unterwegs sind, haben natürlich sehr viel auch nochmal Möglichkeiten anzubieten, wenn da Interesse besteht für eine Lehre oder ein Praktikum.
Wenn du jetzt deine Jungs anschaust, wie haben die sich jetzt verändert im Laufe der Zeit? Ich meine, die sind da, du hast vorhin gesagt, und das ist ja wirklich beschämend eigentlich, sowas zu hören, dass es so eine enorm hohe Selbstmordrate gibt und diese Perspektivlosigkeit, unter der ja scheinbar vor allem die indigenen Völker und Jugendlichen leiden. Und wenn du dir die jetzt anschaust, wie die bei dir angefangen haben und wie die jetzt dastehen, was ist so das, was dir am meisten auffällt an Veränderungen?
Also das meiste bei weitem, was man sagen kann, ist, dass sie sehr respektvoll sind. Wie sie waren, kann ich schlecht sagen, weil sie von Anfang an eigentlich sehr anständig waren bei uns. Ich kann das schwierig beurteilen von dem, was waren, was ist. Was ich sagen kann, ist, was ist. Wir waren jetzt gerade einen Monat unterwegs in Europa mit den vier. Und Grund war, dass wir eigentlich die Messen Dortmund und Salzburg machen wollten. Und da die eine abgesagt und die andere Terminveränderungen hatte, passte das nicht. Mhm. Wir sind trotzdem rüber, haben dann eine Messe in Frankreich gemacht. Und die haben dann ja dort erstmal in ihrem Leben eine Messe gesehen, zum ersten Mal in ihrem Leben geflogen, zum ersten Mal in ihrem Leben auch im Stamm eigentlich, wahrscheinlich die ersten, die in Europa unterwegs waren. Und eigentlich für uns alljährlich, wir fliegen nach Europa und machen unsere Vermarktung dort und für die natürlich mega. Und dann hatten wir natürlich sehr viele Angebote von Kunden und Freunden, die uns dann geholfen haben, irgendwelche Dinge zu sehen, Betriebe. Wir waren bei Leica am Werk, wir waren bei Krieghoff im Werk, wir waren beim Jochen Schweizer in München, Motorworld und alle möglichen Dinge, Österreich, und sind dann auch nach Italien runter, nach Rom. Der Häuptling wollte, dass die den Vatikan sehen, war für ihn wichtig. Da ist eine lange geschichtliche Erklärung dahinter. Und unter anderem halt eben haben wir sehr viele Gäste auch besucht und die sie jetzt dann auch wiedersehen werden, okay, wenn die dann hierher kommen.
Also das ist schon, da kriegt man ja Gänsehaut, finde ich, wenn du das so erzählst, weil man sich das so, oder ich zumindest, ich kann mir das irgendwie schon auch vorstellen, ja, wie diese Kinder innerlich so über sich hinauswachsen dann ja auch. Die sind ja wirklich noch super jung, wenn du sagst, die sind so um die 15 alle. Das sind ja Teenager und wirklich noch lange weg vom Erwachsensein. Bist du denn dann alleine mit denen unterwegs oder seid ihr dann mehrere Erwachsene?
Ja, wir sind, also wenn wir im Revier draußen sind, ganz normal ausgestattet mit unseren Guides und Angestellten, die eh da sind, und die Tackler-Jungs helfen dann dabei mit, sind aber auch schon sehr selbstständig. Also die fahren am Schneemobil alleine raus und haben sie schon eh und je. Der eine, der 15 ist zum Beispiel, hat schon 10 Elche geschossen, um die Familie mit Fleisch zu versorgen. Ja, also die sind sehr selbstständig, selbstbewusst, kommen zurecht. Jetzt lernen wir natürlich Sicherheit dazu. Wir haben Erste-Hilfe-Kurs gemacht. So, die haben alle ein Erste-Hilfe-Zertifikat. Wir lernen über Waffenhandlungen und Sicherheit. Das sind vielleicht Dinge, die grundsätzlich nicht unbedingt immer am höchsten standen, aus der Notwendigkeit her, in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so praktiziert wurden. Und diese Dinge werden jetzt halt alle sehr detailliert gelernt, auch Jagdgesetze, was bei denen für den Eigennutz nicht beachtet werden müssen. Die haben Grundgesetz verankerte Rechte, mhm. Jagdgesetz nichts zu tun haben. Also, aber sie haben einen Jagdschein gemacht hier. Wir haben mit denen allen Jagdkurs gemacht. Die haben jetzt einen Jagdschein, so wie praktisch jeder andere lizenzierte Jäger hier in British Columbia nach den Gesetzen jagen muss. So, zumindest haben sie es mal gesehen, wissen warum. Und darauf bauen wir auf. Jetzt kommen dann halt eben andere Zertifikate dazu, die Guide-Lizenz, Motorsägenschein und Führerschein, halt eben Dinge, die nachher, wenn die fertig sind, die sie alle haben, Zertifikate und so weiter, wo sie auch woanders, ich sag mal, eine gute Bewerbung abgeben können.
Mhm. Und wenn du jetzt so ganz weit in die Zukunft schaust, was sind dann so Ziele, die du noch hast mit deinem Programm?
Also wir haben ungefähr 7 andere Stämme, die uns regelmäßig kontaktieren, mit denen wir auch Austausch betreiben, die sowas unbedingt auch auf die Beine stellen möchten. Und wir hoffen, dass wir dazu verhelfen können, dass andere Stämme das auch hinkriegen, auch mit anderen Kollegen, Outfittern oder anderen Trappern, Abenteuerreisenanbietern irgendwo eine Verbindung darzustellen und zu unterstützen. Hinzu kommt, dass Tackler selber jetzt eine Abteilung für Tourismus angefangen hat. Und das ist eigentlich eine neue Entwicklung, die ich als super finde. Die war vorher nicht da, mhm. Aus der Eigenkapazität auch nicht machbar. Und halt eben, ich bin gefragt worden, ob ich dort helfen kann, habe ich gesagt, gerne. Und die haben also jetzt selber ein Revier gekauft, was nebenan von meinem ist.
Ja.
Und wir helfen also, das aufzubauen. Und die haben jetzt andere Ideen, auch andere, also wir entwickeln andere Ideen, Tourismusbereich, vor allem Kultur und auch Tradition zu übermitteln. Also Gäste, die dort eine Elchjagd bei denen buchen oder durch uns mit denen, wie auch immer, lernen auch über die traditionellen Gebräuche und lernen auch und sehen auch, wie dann eben zum Beispiel das Fell anders verwertet wird, wo wir das früher vielleicht nicht rausgetragen haben. Jetzt wird es rausgetragen, weil es wichtig ist. Daraus werden dann, ich sag mal, Handschuhe oder Mokassins oder Trommeln gemacht. Und auch nebenbei wird Biber gejagt und Murmel, was für die Jäger jetzt kein jagbares Wild ist. Bei der Fallenjagd dann der Biber schon, aber für die, ich sag mal, Bewohner von Tackler Landing, wo das Reservat ist, das sind jetzt im Sommer zum Beispiel 2 Veranstaltungen, wo wir also Fleisch zuliefern und mhm. Wildbret, ob das mhm. jetzt Biber ist oder Bär ist. Und das Ganze ist ein etwas mehr, ein größeres Projekt, was dann langfristig gesehen hoffentlich für die ganzen Bewohner positiv Auswirkungen hat, auch kulturell.
Und sag mal, also dein Projekt, wenn es jetzt ideal läuft, dann dient es ja sozusagen, hast du ja vorhin so ähnlich formuliert, wie eine Art Matrize für andere Berufsjäger, die dann auch aus anderen Stämmen Jugendliche übernehmen und vielleicht so eine Ausbildung eben anbieten, so wie du das machst. Gibt es denn da schon konkretere Gespräche, wo man sagen kann, okay, da wird es jetzt demnächst auch passieren oder ist das wirklich noch Zukunftsmusik?
Die Schwierigkeit liegt darin, dass die natürlich gerne möchten, dass ich ihnen konkret vor Ort helfe und das geht nicht. Ich kann nicht mehr tun, wie was wir tun und wir bleiben auch, wo wir sind. ich helfe halt eben mit dem Konzept und mit den Kontakten und mit den Ideen und versuche dort zu unterstützen, soweit es geht. Das Problem am Ende liegt darin, Leute zu finden, die das dann vor Ort und dann halt eben auch durchführen. Und da bin ich am Überlegen, um deine Frage zu beantworten, eine Schule für Lehrer praktisch zu gestalten, praktisch Leute, die Interesse haben, sowas in ihrem Stamm selber auf die Beine zu stellen, die dann bei uns mitlaufen und dann sagen, okay, wir gucken uns das an und suchen die Dinge raus, die für uns funktionieren könnten und gehen dann zurück zu unser Zuhause und bauen das dort auf. Und das fängt jetzt an.
Okay, aber das sind schon, Michael, natürlich wahnsinnige Projekte, die du da neben deinem eigentlichen Beruf ja so nebenher stemmst, sage ich mal. Wie machst du das? Also wie kriegst du das überhaupt hin alles?
Keine Ahnung. Einfach tun, das Geschäft mit den Gästen läuft und ich kann ja nicht in jedem Camp sein. Wir haben selber 18 Camps und das läuft, muss man sich so vorstellen, die Guides, die wir einstellen, die gehen dann in den verschiedenen Camps raus, die gehen immer wieder in dieselben Camps, sodass sie wissen, wie, wo, was. Ich gehe nur dorthin, wo, ich sage jetzt mal, irgendwie spezielle Gründe sind, warum ich persönlich da sein muss, aber zur selben Zeit kann ich ja nicht in 5, 6 verschiedenen Camps sein. Mhm. Und die Jungs sind dann auch aufgeteilt auf die verschiedenen Camps. Was da jetzt hinzukommt, Tackler, ihr Revier neben uns, macht das natürlich mehr mit kulturellen Dingen dazu und arbeitet dann eben auch mit dem Nachbarstamm zum Beispiel. Das Netzwerk baut sich so langsam aus. Ich kann nicht überall sein, ist klar, aber das Konzept kann ich weitergeben.
Okay, und du hast ja vorhin schon gesagt, diese Saison voll ausgebucht oder dieses Jahr, muss man eigentlich sagen. Es ist ja für viele ein Traum, sag ich mal, in Kanada mal zur Jagd zu gehen. Aber es gibt ja auch schon Dinge, vielleicht im Vorhinein, die man da beachten muss. Kannst du da so ein paar Dinge uns an die Hand geben? Weiß ich nicht, irgendwelche Formulare, die man vorher schon ausfüllen muss oder sowas? Also so dieser ganze Papierkrieg, der einem da womöglich davor steht. Also kann man da so sagen, das und das und das ist wichtig?
Ja, wenn jemand bei einem Outfitter eine Reise bucht, ich würde grundsätzlich sagen, darauf achten, dass es ein Mitglied vom Verband ist. Das ist die Guide Outfitter Association of BC. Dann hat man verschiedene Dinge, die ein anderer Outfitter, er kann auch, wenn er kein Mitglied ist, top sein, aber man hat verschiedene Dinge, wo einem dann geholfen wird in diesen Dingen. Wie zum Beispiel Corona hat natürlich für die Einreise bestimmte Schwierigkeiten verursacht, was jetzt mittlerweile gut machbar ist. Da gibt es eine App, ArriveCan-App, wo man dann seine ganzen Daten vorher eingibt, dass dann bei der Einreise, wenn die den Pass scannen, sofort dasteht und man okay ist zum Einreisen. Die Waffen, man kann seine eigene Waffe mitbringen, die wird dann dort nur an der Grenze angemeldet, kostet $25, glaube ich, und wird dann dann kriegt man ein Formular mit dem man dann legal die Waffe hier führen kann. Mhm. Und ansonsten die anderen Papier- oder Formular-Anträge und so weiter und Lizenzen und so, das macht der Outfitter. Das
okay,
machen
also
wir.
So Ausfuhrgenehmigungen für die Trophäen und sowas, das wird dann immer von diesen Outfittern, sag ich mal, übernommen.
Nein, das ist entweder der Taxiderm, also Präparator, oder der Outfitter für die Trophäen. Also das früher ging das so, dass man es gleich mitnehmen konnte, wenn man Erfolg hatte und hat relativ schnell ein Export-Permit bekommen, was heute nicht mehr geht. Die Einreisebestimmungen und die Einfuhrbestimmungen sind mittlerweile so kompliziert geworden, dass man also durch eine Spedition gehen muss. Und die ändern sich auch ständig, die Bedingungen. Und so von daher, wir kümmern uns, also wir selber, Driftwood Valley, wir haben auch, bieten auch Taxidermie selber an, haben in-house, full-time, also fest angestellte Präparatorin, die Arbeiten macht und dann meine Frau macht die ganze Papierabwicklung und die Export-Permit, CITES und so weiter, was da notwendig ist und geht dann durch die Spedition, die das dann nach Europa schickt. Ist alles sehr teuer geworden, kompliziert geworden, ist aber weltweit das Problem. Und das ist halt eben auch was, wo wir als Jäger und Auslandsjäger, denke ich, die meisten wissen, dass diese Problematik besteht, aber es ist schwierig, der nicht jagenden Bevölkerung das zu schildern, dass auch die Jagd in Kanada als Europäer positive Dinge mit sich bringt, halt eben, dass die Tierart anständig, ich sag mal, gemanagt wird, dass auch die Meldungen der Abschüsse alle ja halt eben dokumentiert sind und auch die Abschusspläne und so weiter mit wissenschaftlichen Informationen festgelegt werden. Und jetzt halt eben auch mit der Zusammenarbeit mit den lokalen Ureinwohnern und das Wildbret, das geht dann auch dorthin und Fälle und so weiter, was die Kunden jetzt nicht mitnehmen. Bei der Fallenjagd oder so fallen noch Dinge an, die gehen dann auch wieder zurück, werden wieder verarbeitet in irgendwelche Produkte. Und das ist wichtig, denke ich, dass man auch weiß, dass die Jagd nicht nur nachhaltig ist und auch auf wissenschaftlicher Basis gemanagt wird, sondern auch, dass die indigenen Völker, die dort sind, auch einen Vorteil von dieser Jagd haben.
Beim letzten Podcast, da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass du es sehr kritisch siehst, dass die Jagd auf Grizzlies verboten wurde. Wie schätzt du da aktuell die Lage ein? Ist da irgendwas passiert?
Ja, ich denke, was passiert ist, zum Ersten ist, dass einige Stämme gesagt haben, dass die Jagd wieder geöffnet werden soll, ich denke, die Politiker nicht gedacht haben. Es sind ja eigentlich, ich glaube, vielleicht 5 Stämme an der Küste entlang, die der Schließung der Jagd beigestanden sind und dafür Lobby betrieben haben mit Anti-Jagd-Organisationen. Und es gibt viel mehr Stämme. Es gibt etwa 30 Stämme, die mittlerweile eigene Outfits besitzen und Jagdreisen selber anbieten und würden gerne auch auf Grizzlybär die Jagden anbieten, weil Grizzlybär ist ein der größte Prädator auf dem Land, neben dem Wolf wahrscheinlich die größten Beeinflussung hat auf die Karibu und auch Elch und vielleicht Wapiti-Herden. Und die teilweise sogar Stämme, jetzt Taltan zum Beispiel, geben eine Prämie raus an ihre Mitglieder für jeden Bär, den sie erlegen. Und weil sie im Grundgesetz verankert, die Bären weiterhin bejagen dürfen.
Okay, das wollte ich jetzt gerade fragen. Aber sie dürfen nicht die Lizenz, die jetzt der Stamm besitzt, verkaufen an einen Jäger, der aus dem Ausland kommt. Weil so funktioniert das ja beim Eisbär, meine ich auch, ne? Dass die Inuit die Erlaubnis haben, eine bestimmte Quote zu erlegen und die dürfen ja dann Lizenzen vereinzelt verkaufen.
Beim Eisbär ist es geregelt, beim Grizzlybär nicht. Und da müssten jetzt eigentlich Anwälte zu eingeschaltet werden, weil diese Frage ist noch nicht geklärt. Stämme könnten theoretisch das versuchen. Und was dann passieren würde, ist, ein Gast würde nie die Ausfuhrgenehmigung bekommen oder zieht es, um das Fell dann einzuführen. Aber wie das dann nachher ein Richter vor Gericht entscheiden würde, ist eine interessante Sache. Und es kann passieren, dass das gemacht wird. Das weiß ich nicht. Kann ich für die verschiedenen Stämme sprechen, die das jetzt weiter auch herausfordern dem Staat gegenüber. Weil die auch sehen, dass sie dafür jetzt gerade stehen müssen, um die Bären zu reduzieren, weil auch die Population sehr stark am Wachsen ist. Und die Bären, die durch Probleme oder durch Bedrohung oder auch legal von First Nations geschossen werden. Die Anzahl ist sehr groß, sehr nah an dem, was eigentlich vorher legal auch geschossen wurde. Das heißt also, es werden nicht unbedingt weniger Bären erlegt, nur aus anderen Gründen. Und die kommerzielle Jagd ist weggefallen und die lizenzierte Jagd vom einheimischen Jäger.
Beobachtest du denn generell, dass die kanadische Regierung da restriktiver wird, wenn es um die Jagd geht? Also jetzt nicht nur auf den Grizzly, sondern generell artübergreifend?
Ich denke, es ist weltweit eine Bewegung vorhanden. Man sieht es ja auch in Europa, dass ich weiß nicht, wie es jetzt mit den Wölfen wird, aber es ist so, dass die Jäger und die Waffenbesitzer eigentlich allgemein am Kämpfen, in einem Kampf sind, denke ich, um halt eben das Ganze darzustellen. Und der Nicht-Young-Bevölkerung, die in Großstädten leben, in Ballungsgebieten, die das nicht verstehen oder eventuell nicht verstehen, dass das ganz schwierig ist und wir da eine mega Aufgabe haben, um das Ganze zu erklären. Weil auf der anderen Seite entwickeln wir auch oder wir verändern die Welt, wir verändern die Wildnis, wir bauen Wege dort hinein, dort wird Holz geschlagen oder Pipelines gebaut oder andere Rohstoffe abgebaut. Und diese ganzen Dinge haben am Ende eine Veränderung verursacht. Und das heißt, dass wir als Mensch dann auch dafür eine Verantwortung haben, um eine Balance darzustellen. Gerade jetzt, wenn zum Beispiel ein Indianerstamm die, was weiß ich, 100, 150 Elche, die sie im Jahr brauchen, um davon zu leben, nicht mehr bekommen, haben wir das teilweise verursacht durch andere Dinge, weil die Wolf- und Bärpopulation immer mehr hochgeht. Und diese Geschichte zu erklären, dauert sehr lange, ist kompliziert. Und keiner hat die Zeit dafür oder die Geduld dafür oder das Verständnis dafür. Und die Antijäger haben es halt eben dort sehr einfach. Ob das jetzt ein Wolfswelpe ist oder wenn die Wölfe heulen, darzustellen und dann noch zu sagen, dass die am Aussterben sind, wobei die Zahlen riesig sind, also hier und auch selbst in Deutschland sich ja so vermehren. Mag spannend, wie sich das Ganze entwickelt, aber die Stämme von der First Nations, einige fühlen sich da ein bisschen alleingelassen. Und was der Staat macht, ist schwierig, weil es ja immer politisch wird. Und die Leute wollen wiedergewählt werden. Und
ist die Frage, wer dann die größere, bessere, stärkere Lobby hat am Ende, ne? Die First Nations oder die urban geprägte Bevölkerung, die auch irgendwie was durchsetzen will, ne? Aber was schätzt du ein? Also man denkt ja schon oft, dass die indigene Bevölkerung schon auch eine starke Lobby hat, allein aufgrund der Verbrechen, die an ihnen schon begangen wurden, oder?
Und das ist ein Thema, was unbedingt besprochen werden muss, aber nicht von mir wiedergegeben werden sollte, okay, sondern von den First Nations selbst. Ja, und auch jetzt passiert mehr und mehr. Und jedes Mal, wenn irgendwo was vor Gericht landet, gewinnen First Nations relativ oft, fast immer. Weil die Frage vom Landbesitz ist in British Columbia zum großen Teil nicht geklärt. Und in der Zwischenzeit werden aber die Rohstoffe abgebaut. Und bis halt eben ein Richter entscheidet, oh ja, das ist euer Land. Und das Ganze ist auch... wie soll man sagen, es wird nicht groß laut diskutiert. Es kommt hier und da vor. Und die Internate, wo viele dieser Jugendlichen umgekommen sind, missbraucht wurden und so weiter, was ja jetzt die Senioren in den Reservaten sind, das ist der Altenrat. Ich höre Geschichten, die kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, ja. Das ist natürlich schon beschämend für was da geschehen ist und da muss auch Rede und Antwort zugestanden werden. Und das Ganze ist verknüpft und verbunden. Und wie das sich nachher politisch entwickelt, das werden wir mal sehen, wir wissen es nicht.
Ja, aber Michael, ganz herzlichen Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in dein Universum. Das ist ja nicht nur eine Welt, die du da erschaffen hast, das ist ja wirklich viel, viel mehr. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine ganzen Projekte, die du noch umsetzen willst. Und natürlich auch für deine Saison, für dein Jahr.
Ja, super, Dankeschön. Ich habe mich gefreut, dass wir darüber reden konnten. Und sehen wir, wie es weitergeht.
Genau, vielleicht sprechen wir bald wieder.
Wer weiß.
Okay, Michael, pass auf dich auf und Sie passen auch auf sich auf, bitte. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.